Samia mit Big Wheel bei Superfrüh um 8.43 Uhr. Ihr hört Flux FM.
Ans Aufhören denkt er nicht. Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus. Seit 11 Wochen gehen die Menschen gegen ihn auf die Straße. Ausgelöst wurden die Proteste durch die Präsidentschaftswahlen am 9. August, deren Sieg Lukaschenko für sich beansprucht. Die Opposition fordert seinen Rücktritt, die Freilassung von politischen Gefangenen und Gefangenen und weitgehende Reformen im Land.
Über die aktuelle Lage in Belarus sprechen wir jetzt mit dem Osteuropa-Experten Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Jilge. Herr Jilge, die Opposition hatte einen Generalstreik ausgerufen, um Alexander Lukaschenko in die Knie zu zwingen. An sich ist sowas ja ein ziemlich mächtiges Protestwerkzeug, wenn alle mitmachen. Ist die Strategie der Bewegung denn aufgegangen? Ist man dem Bestreben, da einen Wandel im Land herbeizuführen, wirklich näher gekommen?
Also auf den ersten Blick offensichtlich nicht, weil es wurde ja nicht überall gestreikt. Und es war allerdings auch vorher klar, dass, und es war auch Frau Tichanowska ja, glaube ich, klar, dass nicht das ganze Land stillstehen würde. Tatsächlich waren es dann einige private Unternehmen, aber auch der ein oder andere Großbetrieb, der die Arbeit eingestellt hat. Man muss dazu auch sehen, so etwas kann noch an Fahrt aufnehmen. Dennoch würde ich die ganze Sache nicht als eine Niederlage sehen, denn diese Protestbewegung ist horizontal aufgestellt. Sie ist in der Breite immer noch bemerkenswert agil. Und im Grunde genommen ist in diesem Nervenkrieg, der da jetzt einsetzt zwischen beiden Seiten, muss man diesen Generalstreik auch als weiteren Nadelstich der Opposition, die ja keine Machtinstrumente eigentlich in der Hand hat, gegenüber einem, zumindest was die militärische und polizeiliche Gewalt angeht, übermächtigen Gegner sehen, den man versucht, meines Erachtens jetzt auszuhöhlen. Was auf jeden Fall klar ist vom Wochenende, Generalstreik hin oder her, die Oppositionsbewegung erlahmt nicht. Die Proteste gehen in ähnlicher Dimension weiter wie vorher.
Okay, vor 2 Wochen zeigte sich Lukaschenko ja erstmals gesprächsbereit. In einem KGB-Gefängnis in Minsk traf er sich mit inhaftierten Oppositionellen, deren Freilassung die Opposition ja auch fordert. Was hat jetzt dieses Treffen eigentlich gebracht?
Von diesem Treffen ist eigentlich nichts übrig geblieben, was wir als konstruktives Gesprächsangebot des Präsidenten an die Opposition werten könnten. Lukaschenko hat direkt nach diesem Gespräch gesagt, Verfassungen werden nicht auf der Straße geschrieben. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass er nicht bereit ist, über eine eventuelle Verfassungsreform, die auch vom Regime so ins Spiel gebracht wird, übrigens auch in Russland sozusagen, in der Luft der Diskussion schwebt. Er ist also offensichtlich nicht bereit, das mit der eigentlichen Oppositionsbewegung und dem Koordinationsrat, also der eigentlichen Vertretung, zu besprechen. Insofern war das eher der Versuch, Dialog zu simulieren und eben eine sozusagen vom Regime und wahrscheinlich auch in Absprache mit dem Kreml initiierte Verfassungsreform sozusagen als nationalen Dialog zu simulieren. In diesem Zusammenhang muss man das sehen. Aber eine Bereitschaft, wirklich sich mit den Vertretern der Protestbewegung zu sprechen, und dafür geht man dann nicht ins Gefängnis zu einzelnen Häftlingen, die ja auch in einer schwierigen Lage selbst sind, war das nicht.
Symbolpolitik also von Seiten Lukaschenko. Jetzt fragt man sich aber auch, welche Macht hat eine Svetlana Tichanowskaja, die ja zurzeit aus dem Exil heraus agieren muss? Sie ist also, und es wird Lukaschenko sicherlich auch ganz gut gefallen, relativ weit weg von der Aktion auf der Straße, von der Protestbewegung. Wie funktioniert das? Wie gut gelingt ihr das zurzeit?
Also ich denke, Frau Tichanowskaja, man muss auch hier verstehen, sie ist vor allem ein Symbol, was ganz wichtig ist. Es zeigt sich ja trotz aller Ferne oder Nähe, so weit ist sie ja auch nicht weg in Litauen, ist sie trotzdem in der Lage, Protestaktionen in die Wege zu leiten. Sie hat eine ganz wichtige Funktion, denn sie steht für die geklaute Wahl und sie ist sozusagen für viele Belarussen, die auf die Straße geht, die eigentliche ehrliche und ernsthafte und legitime Kandidatin. Insofern hat sie sowieso eine ganz wichtige Funktion. Aber auch hier muss ich nochmal darauf verweisen, diese Oppositionsbewegung ist effektiv in ihrer Breite. Sie ist verzweigt bis in die Hinterhöfe. Sie ist extrem horizontal aufgestellt. Es gibt in dieser Oppositionsbewegung sozusagen kein unbedingtes charismatisches Zentrum. Und das macht einerseits ihre Stärke aus und sorgt dafür, dass sie offensichtlich einen enorm langen Atem hat. Auf der anderen Seite, da haben Sie schon recht, wirft es auch die Frage auf, wo ist sozusagen die Gruppe, die sozusagen auch strategisch im Land die nächsten Schritte in die Wege leitet. Aber möglicherweise ist dies in der jetzigen Situation auch nur so möglich.
Herr Jüge, Sie haben jetzt immer wieder auch den Einfluss des Kremls und Russlands erwähnt. Lukaschenko kann ja nach wie vor auf die politische und finanzielle Unterstützung von Präsident Wladimir Putin zählen. Seit Jahren ist Belarus ja auch wirtschaftlich abhängig von Russland. Wie stark mischen sich die Russen jetzt eigentlich in diesen aktuellen Konflikt in Belarus ein?
Also derzeit läuft die Einmischung vor allem über die staatliche Propaganda, über Polittechnologen. Wir können sagen, dass die staatliche Medienpropaganda in Belarus komplett nun mit dem Kreml gleichgeschaltet ist. Das Ziel ist die Diskreditierung der Opposition als extremistisch, als wie das übrigens auch einer der wichtigen Sicherheitschefs, Herr Naryschkin, vor 10 oder 14 Tagen gesagt hat, sie ist eine Ausgeburt amerikanischer und westlicher Geheimdienste oder geht auf Einfluss des Westens zurück. Das sind sehr gefährliche Tendenzen, auch in diesem Kreml-Sprech. Denn was zurzeit läuft in der Propaganda, ist tatsächlich diese Opposition als nationalistisch, als Teile von kriminellen Elementen darzustellen. Und das ist ein Narrativ, eine Rhetorik, die uns sehr stark an den ukrainischen Maidan erinnert. Auf der anderen Seite hat es den Anschein, dass weitere konkrete Maßnahmen außer der Unterstützung, es hat ja jetzt gerade auch die Ausschüttung eines großen Kredites an Lukaschenko von Seiten des Kreml gegeben, also was über die Unterstützung finanzieller Art hinaus ist und auch die diplomatische Unterstützung, dass Lukaschenko der einzige legitime Präsident ist, das ist derzeit nicht erkennbar. Der Kreml weiß offensichtlich oder zögert noch mit weiteren Schritten, aber wovon man ausgehen kann, und das sieht man eben auch an dieser sich immer heftiger gerierenden Propaganda, die lässt dem Kreml im Grunde kaum noch Kompromisse zu. Im Grunde genommen ist ja die Ansage aus Moskau ganz klar, Frau Tichanowskaja ist eine unmögliche Kandidatin, sie gilt sozusagen als die Pro-Westliche, obwohl sie das so nie sagt, sie wird sozusagen unmöglich gemacht und der Kreml hat sich auf Lukaschenko festgelegt und vor diesem Hintergrund muss man damit rechnen, dass der Kreml in jedem Fall eins verhindern will, dass dieses Land allzu selbstständig wird, dass es zum Beispiel durch Neuwahlen tatsächlich sich seine eigene Führung sucht. Und deswegen glaube ich, der Kreml wird auf jeden Fall alles daran setzen, dass Belarus notfalls auch gegen den Willen dieser Protestbewegung politisch, wirtschaftlich ist es ja sowieso stark abhängig, gänzlich in der Moskauer Einflusssphäre bleibt. Und das ist eine Herausforderung.
Die EU erkennt die Wahl Lukaschenkos vom 9. August ja nicht an, hat auch Sanktionen gegen Belarus bereits verhängt. Kann die Opposition mit der Unterstützung der EU rechnen? Beziehungsweise welche Rolle sollte die EU hier überhaupt einnehmen?
Die Lage für die EU oder die Rolle für die EU ist natürlich eine ganz schwierige. Denn auf der einen Seite möchte die EU Russland nicht provozieren, sozusagen eine zu starke Einmischung als eine geopolitische Einmischung in die Einflusssphäre Russlands auszulegen, was der Kreml dann gerne als Rechtfertigung nimmt, seinerseits zu intervenieren. Und natürlich sind das vorgeschobene Argumente, denn von einer irgendwie gearteten Intervention oder von einer irgendwie gearteten Fabrikation von Protesten seitens des Westens kann hier ja überhaupt keine Rede sein. Aber trotzdem weiß die EU, dass sie de facto mit so etwas rechnen muss. Deswegen agiert sie vorsichtig. Aber auf der anderen Seite ist dann die Gefahr, dass man sozusagen Belarus ausliefert. Und deswegen ist es richtig gewesen, dass man diese Sanktionen eingesetzt hat. Damit versucht man auch Risse ins System zu bringen. Ich glaube, dass es Lukaschenko selbst nicht unbedingt zu einer Verhaltensänderung bewegen wird. Aber was jetzt vor allem wichtig ist, und ich hatte ja schon angesprochen, wir haben es hier mit einem Nervenkrieg zu tun. Letzten Endes muss man sagen, wenn es den Kreml nicht gäbe, dann bin ich ziemlich überzeugt, würde diese Protestbewegung vielleicht auch in einem langen Winter, aber letzten Endes wäre sie in jedem Fall erfolgreich, denn dieses Regime hat keine Zukunft mehr. Das muss man ganz klar sagen. Nun ist die Konstellation eine andere und Belarus ist sowieso stark abhängig von Russland. Und deswegen wäre es jetzt wichtig, dass die EU sich darauf vorbereitet, sollte Moskau noch deutlichere Schritte der Einmischung unternehmen, die sozusagen gegen das Selbstbestimmungsrecht der Belarussen verstoßen. Also wenn zum Beispiel hinter den Kulissen die Union mit Russland, ohne dass das belarussische Volk in einer Wahl gefragt wurde, vertieft würde, dass sozusagen die Souveränität noch auf dem Papier steht. Für diesen Fall müsste man Putin ein Preisschild ins Zimmer hängen, sozusagen in sein Kabinett, mit dem er zu rechnen hätte. Das wären Sanktionen, für die bräuchte man aber eben ein Sanktionsregime, eine rechtliche Grundlage, die klar und rechtlich gesichert durchbuchstabiert, dass hier ab wann Verstöße gegen die Souveränität Belarus seitens Russland vorliegen. Das Problem, also ich denke, das wäre theoretisch möglich. Und wichtig wäre, die müssten sozusagen fertig vorbereitet sein, die Sanktionen. Das heißt, Putin müsste in seiner Kalkulationsphase, was er jetzt als nächsten Schritt macht, müsste er gezwungen sein, diesen Preis in einer für ihn ja auch, sehen Sie Corona in Russland, sehen Sie die schwierige wirtschaftliche Lage. Also er wäre dann schon gezwungen, das einkalkulieren. Das Problem natürlich, was es hier gibt, und Sie erinnern sich, wie schwierig es war, schon die personenbezogenen Sanktionen in der EU durchzusetzen. Das Problem wird sein, sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einig und geschlossen genug, noch einmal einen solchen Schritt gegen Russland zu unternehmen? Wir haben gesehen, wie schwierig das bei Nawalny ist. Wir haben gesehen, wie schwierig auch die Gespräche mit der Gaspipeline sind. Also, es gäbe meines Erachtens theoretisch schon eine Möglichkeit, um Putin deutlich zu machen, eine Intervention, wie auch immer sie aussieht, ob hybrid oder militärisch, die zulasten der Souveränität Belarus gehend, solche warnenden Signale wären möglich. Die Frage ist, ob sich die EU dazu durchringen kann.
In Belarus protestiert die Demokratiebewegung weiter gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Wir haben gesprochen mit Osteuropa-Experten Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Danke,
Dank.
Ciao. Tschüss.